So, Freitag, Punkt 12 Uhr, eine neue Runde Goldesel Trader Talk. Wir haben schon wieder Mitte März, die Zeit rennt und wer sich erinnert, ich glaube, es war letzte Woche, als wir gerade live dabei waren, wo es diese Schlagzeile, ich glaube, vom Kreml gab. Markt ist hochgeschossen. Danach hat er wieder fast alles verloren. Aber seit dem Montag hatten wir jetzt eine ganz ordentliche Rallye. Werden natürlich wieder so ein bisschen über den Gesamtmarkt sprechen, wie unsere Positionierung ist und vielleicht auch so ein bisschen, wie es weitergehen könnte. Wir sind so ein bisschen am Scheideweg gerade bei vielen Aktien und auch bei den Indizes. Die Nachrichtenlage ist weiter schlecht, aber Börse handelt ja auch Zukunft und stumpft irgendwann ab. Das sind unter anderem Themen und ein paar Einzelwerte. Kurz vorab natürlich der Disclaimer. Alles, was wir sagen, ist nur unsere Meinung und sind keine Kauf- und Verkaufsempfehlungen. Ne? Ihr müsst immer selber entscheiden, was ihr kauft und genau da immer selbst den Knopf drücken und euch nicht auf andere Leute verlassen, denn keiner kann in die Zukunft schauen. Genau, also Marc, wie ist es dir ergangen? Konntest du ein bisschen von diesen Bewegungen zuletzt profitieren und ja, konntest ein paar Aktien traden? Und wie siehst du den Markt aktuell?
Ja, grüß dich, Michi. Fangen wir mal so an. Also von Seiten der Price Action haben wir jetzt echt in den letzten Tagen gute Signale bekommen. Auf die Fed-Reaktion, die war positiv. Es gab nochmal den kurzen Rücksetzer. Was ist passiert? Im Endeffekt, es gab die erste Leitzinserhöhung und über die nächsten Sitzungen wird ja damit gerechnet, dass der Leitzins jeweils angehoben wird und dass wir dann Richtung Jahresende Richtung 2% laufen. Also im Endeffekt nichts wirklich Neues. Es war ja immer so ein Punkt. Wir haben zum einen die Geldpolitik, dann haben wir aber wiederum die Inflation und welches Thema wird eben höher gewichtet? Also von der Seite gibt es eigentlich eher Entspannungssignale und im Vorfeld war ja auch schon interessant zu beobachten, dass bei einigen Tech-Werten selbst auch diese Big Techs, die, sage ich mal, jetzt über ja, 1,5, 2 Jahre fast die HOS mit angeführt haben, Nvidia, also gerade auch diese Big Caps, dass die eben so ein bisschen beginnen, sich vom Gesamtmarkt abzukoppeln, machen nicht jede Reaktion der Indizes auf neue Tiefs mit. Und da gab es jetzt zahlreiche Breakouts aus einer möglichen Bodenbildung heraus. Und das nüchtern betrachtet ist auf jeden Fall positiv zu werten, auch wiederum die Marktbreite. Wir hatten jetzt gestern auch einen Tag, wo über 1000 Aktien unter gutem Volumen und mehr als 4% gestiegen sind, beziehungsweise war es am Mittwoch oder gestern. Also auf jeden Fall die Marktbreite ist da und es gibt sehr viele bullische Signale. So gesehen könnten wir aus einer normalen Situation heraus mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit sagen, wir haben die Tiefs gesehen. Aber jetzt kommt eben die zweite Ebene hinzu und das ist eben dieses Kriegsszenario. Also man sieht eben diese Verhandlungen. Ja, vielleicht sind sie auch wirklich nur Verhandlungstaktik, um Zeit zu gewinnen. Man weiß es nicht, man kommt nicht wirklich voran. Es ist auch immer die Frage, was hat man hier für, ja, eine Verhandlungsbasis? Ich meine, ob man da überhaupt einen Konsens findet, ist fraglich. Und ja, es ist halt weiterhin die Gefahr, dass wenn sich das Ganze verschärft, dass wiederum Druck auf den Ölpreis nimmt, Rohstoffwerte, dass wir dann eben auch durchaus wieder absacken könnten am breiten Markt, weil bis jetzt, wir haben ja statistisch auch die Definition erfüllt für einen Bärenmarkt und im Nachhinein ist man immer schlauer, ja, ist es nur ein Snapper oder haben wir eben die Tiefs gesehen? Aber ich denke nach den Tagen und jetzt, weil das Wochenende auch wiederum bevorsteht, macht es durchaus Sinn, vielleicht wie heute Morgen auch geschrieben, ein bisschen wieder eine defensivere Haltung einzunehmen, weil ja, wir haben halt einfach noch weitere starke Risikofaktoren drin, hohe Unsicherheit und das verändert eben das Spiel trotz dieser recht bullischen Price Action über die letzten 2 Tage. Also das ist weiterhin ja sehr schwierig. Man sieht auch heute, die Rüstungsaktien springen wieder an, muss man ja auch sagen, brutal stark. Rheinmetall hat diesen ersten starken Anstieg wirklich gut verteidigt, jetzt quasi zur Trendfortsetzung angesetzt, ist ja auch eher so ein Zeichen gewesen zuletzt, okay, die Spannungen steigen wieder, das ist so ein bisschen dann auch der Hedge fürs Gesamtdepot. Hensoldt war ja heute auch eine super Ausgangsbasis, auch noch mit dem Buy-Rating für einen kurzen Trade, leider nicht dabei. Irgendwie habe ich immer noch im Hinterkopf, dass da zu schnell wieder Verkaufsdruck reinkommt, weil ja KKR bis zuletzt noch eine deutlich höhere Position hatte und irgendwie die Aktie auch relativ schnell wieder war Angebotsüberhang zu beobachten, aber nach der letzten Platzierung, ich weiß gar nicht, wie viele Aktien sie aktuell noch halten, ja, ist irgendwie doch, kann die deutlich befreiter aufspielen und hat jetzt auch zuletzt die Gewinne schön gehalten. Also das stimmt wieder ein bisschen vorsichtiger. Es rotiert halt alles gerade sehr schnell. Ja, und jetzt mit einem steigenden Ölpreis möglicherweise haben grüne Aktien wieder die Chance, ein bisschen weiter Boden gut zu machen. Also man muss gerade sehr schnell sein mit und auf diese Rotationen sehr schnell reagieren. Gerade jetzt, wenn ein, zwei Tage Erholung gelaufen sind in gewissen Branchen, da noch hinterher zu rennen, ist gerade, denke ich, eher noch die falsche Strategie. Oder es halt mit Gefahr, es hängt natürlich immer auch vom Zeithorizont ab, auf welchem Anlagehorizont man jetzt beginnt, Positionen aufzusammeln. Aber man sieht ja auch heute wieder, wie schnell der DAX dann vom Hoch 200, 300, 400 Punkte verlieren kann. Mit einer blöden Nachricht, heute noch großer Verfall, dreifacher Hexensabbat. Also es spricht wieder mehr dafür, zumindest für uns Trader, kurz vorm Wochenende, ein bisschen mehr wieder die Defensive aufzusuchen.
Ja, also die letzten Male war es ja immer so, dass der Freitag extrem schwach war, weil irgendwie keiner Lust hatte, vorm Wochenende große Risiken einzugehen. Ich gehe ja oft dann immer gegen den Trend und wenn die Panik da ist, versuche ich Position zu halten, aber diesmal bin ich auch sehr defensiv, du hast es ja gesagt, ja? Weil wir hatten jetzt ja eine massive Erholung. Ja. Ich glaube, im DAX haben wir
total, wie es wieder durchgezogen ist.
Ja, das war ja jetzt von letzter Woche Dienstag, zum Beispiel im Nasdaq Dienstag waren wir noch bei unter 13.000 Punkten und jetzt sind wir bei 14.000 Punkten und auch der DAX ist ja 1.000 Punkte gestiegen seit Freitag. Und die Aktien haben sich teilweise ja schon richtig schön erholt, deswegen ist echt, es ist schwierig. Es ist immer noch weiterhin so diese Tendenz, dass man auch schnell Angst hat, was zu verpassen, aber trotzdem, ich sehe aktuell eher wieder die Gefahr, dass wir auch schnell wieder korrigieren können, wobei gestern war das schon erstaunlich, ne, dass sich da viele Aktien so gut gehalten haben. Mhm. Die haben ja auch gerade erst so die Abwärtstrends geknackt. Ne? Ich habe das gestern Abend dann nochmal angeschaut, weil ich habe ja zum Beispiel auch bei Upstart und Cloudflare und so habe ich überall Gewinne jetzt erstmal mitgenommen, weil ich da richtig schöne Rallye mitgenommen habe. Mhm. Habe ich mir die Aktien danach nochmal angeschaut und habe gesehen, krass, okay, die sind eigentlich immer noch am Tief so ungefähr. Trotzdem haben sie eben jetzt 3 Tage in Folge ordentlich nach oben gezogen und da weiß ich nicht, ne? Es ist immer so, ne? Diese Bärenmarkt-Rallys können sehr, sehr, sehr heftig ausfallen. Ob es wirklich nur eine Bärenmarkt-Rally ist oder ob neue Aufwärtstrends entstehen, das weiß man halt immer erst später. Und das ist die ganz große Gefahr. Trotzdem bin jetzt auch nicht wirklich bereit, da jetzt in die Stärke hineinzukaufen und die Position zu halten. Wenn man wirklich merken sollte, dass der Markt weiter nach oben zieht, kann man immer noch bei diesen Aktien auch wieder zurück einsteigen. Deswegen bin ich da auch vorsichtig und diese Geschichte mit diesen Verhandlungen, es ist schon seltsam. Also einerseits ist es interessant zu sehen, dass der Markt nicht mehr so krass auf diese negativen Meldungen reagiert. Ja, auch gestern gab es die Meldung, dass man weiter sehr weit auseinander liegt, aber man muss halt wirklich trotzdem aufpassen, weil wenn diese Meldungen kommen, irgendwie man ist sehr weit fortgeschritten, dann schießt es hoch und dann kommt doch wieder die Meldung, man ist sehr weit auseinander. Also man wird da weiterhin hin und her geschleudert im Markt und das ist für mich ja, nicht so die Basis, um in steigende Kurse hineinzukaufen. Also meine Strategie ist weiter eher Rücksetzer zu kaufen und dann in steigende Kurse hinein zu verkaufen. Du hast ja gerade eben aber auch ganz kurz schon angesprochen, Thema Verfall, Hexensabbat. Meinst du, das hat jetzt heute noch irgendwelche Auswirkungen? Ich sehe gerade schon, ne, wir nehmen ja jetzt hier Freitagmittag auf. Die Umsätze in vielen Aktien nehmen jetzt gerade zu, weil die Optionen verfallen. Ich glaube, um 12 Uhr war ja jetzt ein Termin. Um 13 Uhr ist nochmal ein Termin, dann um 17.30 Uhr.
Die Aktien
das,
noch, ja.
Genau. Hast du da noch irgendwas auf dem Schirm, was du da jetzt handelst oder lässt du das einfach über dich ergehen?
Ehrlich gesagt, nichts Konkretes. Man sieht, also ich würde sagen, die Volatilität ist an solchen Tagen dann doch nochmal ein bisschen erhöht. Man sieht ja auch gerade DAX wieder irgendwie schon ziemlich schwach. Aber es geht
ja jetzt rutscht der DAX gerade wieder weiter ab. Ja.
Dieses ersten Termins, wo dann halt auch Optionen auf die Indizes und Futures und die Futures selber abgerechnet werden. Nee, also in Bezug auf Einzelaktien nicht. Man sieht ja auch, über die letzten Jahre sind diese Tage eigentlich eher immer ruhiger abgelaufen. Eher, wenn es krasse Verzerrungen gibt in die eine oder andere Richtung bei einer Einzelaktie, kann es noch einen Impact haben. Aber nee, ich lasse den Tag jetzt so über uns ergehen, ohne da jetzt groß was zu machen. Oder halt dadurch keinen Drang zu haben, irgendwas gezielt machen zu müssen, sagen wir so.
Ja, na, also echt jetzt irgendwie, heute ist auch wieder bis auf die Rüstungsaktien schwer zu erkennen, ob es jetzt hier irgendwelche Trends gibt. Man hat ja oft zuletzt gesehen, dass dann, wenn Rüstungsaktien gestiegen sind, sind andere Branchen gefallen und umgekehrt, ja. Oder teilweise sind grüne Aktien gestiegen, Zykliker wieder gefallen. Na, aber heute ist da jetzt auch nichts mehr so wirklich zu beobachten. Vielleicht liegt es auch am Verfall und montags gibt es wieder klare Signale, aber es ist heute ist wieder echt irgendwie schwierig und ich bin froh, dass ich da jetzt nicht groß was mache einfach heute, weil ich da irgendwie ein bisschen jetzt auch nicht weiß, wie es weitergeht kurzfristig.
Ja, du hast es ja auch in deiner Telegram-Gruppe schon geschrieben. Im Endeffekt, es ist halt echt so ein bisschen dieser emotionale Druck, gell? Wenn man das halt, wenn man zu stark Tag ein, Tag aus da sich involvieren lässt, ja, und auch weiterhin irgendwie sich vielleicht auch nicht mit den Positionsgrößen so richtig anpassen möchte und die Wohler halt maximal ausreizen, wenn es dann halt mal in die dritte oder vierte Woche geht, das merkst du halt auch am Gemüt, gell? Also man wird halt müde, der emotionale Druck ist da und man verliert manchmal ein bisschen dann die Lust, weil es ist ja doch teilweise alles sehr sehr schwierig, gerade das Depot dann wirklich ordentlich nach vorne zu bringen und dann eben auch aufzupassen, dass man im falschen Moment nicht wieder einen Verlust um die Ohren gehauen bekommt. Also es bleibt weiterhin ein sehr schwieriges Umfeld. Ich meine, wir brauchen uns nicht beschweren und wir reden hier auch nur aus Sicht der Kapitalmärkte. Wir sind halt Trader. Man bewertet es ein bisschen, was heißt nüchterner, aber man sieht ja, man hat einen Kriegsschauplatz etc. Das will ich nicht kleinreden, aber trotzdem versucht man ja damit irgendwo auch Kapital zu erwirtschaften und das merkt man dann halt schon. Und deswegen ist da manchmal dann auch weniger mehr, wenn man dann, sage ich mal, durch so eine Erholung es geschafft hat, vielleicht wieder ein bisschen was ins Ziel zu bringen, im besten Fall auch ein paar Gewinne eintüten und dann einfach auch mal sagen, so, jetzt fahre ich wieder ein bisschen runter, erhöhe meinen Cash und gucke auch wieder das, ja, meiner Seele, dass ich da wieder ein bisschen in den Erholungsmodus komme, weil ja, sonst läuft man auch Gefahr, dass man irgendwie die Lust am Ganzen auch verliert. Trotz dieser Umstände, die natürlich auch noch auf einen einwirken. Ja, man sieht ja, in China hat man auch wieder jetzt gerade Rekordinzidenzwerte, was die Corona-Fälle angeht. Das ist ja auch wieder so eine Geschichte, wo man nicht weiß, wie stark übt es Druck aus auf die Lieferketten in den nächsten Wochen und Monaten, die ja eh weiter angespannt sind. Man hat ja dort diese Null-Covid-Politik, da wird ja teilweise einfach alles rigoros geschlossen, Fabriken oder ganze Wohnblöcke. Das ist noch nicht ausgestanden, gefühlt auch in meinem Umfeld, hey, was gerade an Corona-Fällen los, ich weiß nicht, was gerade abgeht, ganz, ganz krass. Jo, und dann hat man natürlich noch diesen Kriegsschauplatz jeden Tag, du machst den Fernseher an und siehst halt nur dieses Elend, die Energiepreise, die gestiegenen Rohstoffpreise, dann muss man ja auch sagen, eigentlich, klar, die FED, die kommt jetzt aus einer Phase heraus, Nullzinspolitik ist beendet, aber das ist ja oft auch ökonomisch gesehen in einer Phase, wo die Wirtschaft ja wirklich schon kraftvoll ist, aber durch das, was eben gerade passiert, ist sie ja auch wieder verletzlich, vulnerabel und da kommt dann auch wieder das Stichwort Stagflation, also wirtschaftliche Stagnation in Kombination mit der Inflation, die wir ja durchaus haben durch die Energiepreise. Also die Risikoparameter sind schon auch weiterhin vorhanden und das macht es eben gerade auch zunehmend schwer und da ist es noch schwieriger abzuleiten daraus. Ist es jetzt nur ein Bounce oder ist es möglicherweise schon, sind es deutliche Bodenbildungssignale und die Wahrheit erfahren wir halt echt wirklich erst später und da muss man halt irgendwo gucken, dass man einen Spagat hinbekommt, aber nach den letzten Tagen jetzt hat der Kapitaler halt doch wieder die höhere Priorität, gerade jetzt auch vom Wochenende. Klar, es kann nächste Woche ein fettes Abgap 2-4% geben, ja, wenn sich da jetzt wirklich in diesen Verhandlungen erste richtige wenn es da jetzt wirklich einen Durchbruch gäbe, es kann aber genauso sein, der Krieg geht in die nächste Eskalationsphase und am Montag haben wir einen Downgap von 3-5%, was natürlich dann wieder auch eine Kaufchance wäre. Man weiß es halt nicht, wie es kommt, gell? Das ist halt gerade so und deswegen muss man jetzt wieder ein bisschen aufpassen.
Ja, na, du hast gesagt, genau, ich hatte es ja heute Morgen geschrieben, ich bin jetzt aktuell auch so ein bisschen körperlich und emotional erschöpft, so will ich es mal nennen. Ja. Ich hatte ja gesagt, ich wurde ja echt so seit Dezember, ich glaube, das Jahresende, ist schon so lange her, das Jahresende war bei mir schon nicht mehr gut, weil dann ging es halt massiv runter im Tech-Sektor und mit vielen Nebenwerten. Da habe ich in meinem Depot ja schon so ein paar Positionen aufgebaut, weil ich dachte ja, so -20% Rücksetzer sind schon mal ganz gute Kaufchancen. Komplett überfahren worden vom Markt. Januar wurde dann immer heftiger und ja, wir haben ja -70, -80% gehabt. Und wie gesagt, ich habe ja auch die Strategie, dass ich im einen Depot dann auch mal Position aufstocke und Übertreibungen versuche auszusitzen. Wenn man dann natürlich noch im Gesamtmarkt in den Bärenmarkt rutscht, wenn dann ein Krieg in Europa kommt und so, kann man sich ja vorstellen, dass das nicht nur geldmäßig, sondern insgesamt extrem mitnimmt. Ich bin jetzt einfach nur froh auch, dass ich trotz dieses Bärenmarktes zuletzt wieder richtig gut aufholen konnte und die Depots wieder nach oben geschossen habe und jetzt auch wieder, ich darf wieder Abgeltungssteuer zahlen, jetzt seit einigen Wochen. Ja, da bin ich, man zahlt eigentlich nicht, man zahlt nicht gerne Steuern, aber das ist halt ein Zeichen dafür, dass man die Wende geschafft hat. Von daher bin ich da zufrieden. Aber jetzt ist bei mir gerade so ganz kurzfristig echt so die Luft raus und der
Bounce. Das war so ein Kampf, gell? Und jetzt ja, kommt so das Gefühl so der Leere so.
Ja, jetzt ist so ein Gefühl der Leere. Der Kampf, der war echt, der Kampf hier mit den Märkten, der war hart und ich habe diesen Bounce jetzt ganz gut mitgenommen und jetzt ist die Frage, wie es weitergeht einfach, ja. Und da ich es nicht so ganz weiß und Wochenende ist und...
Ja, das weiß keiner. Also genau. Machen wir uns nichts vor.
Ja, genau. Und das ist sowieso, man weiß nicht, was im Kopf vom Herrn Putin vorgeht. Ich glaube, er spricht jetzt auch gerade oder um 13 Uhr oder irgendwie so, ne, und du hast keine Ahnung, in welche Richtung das geht, wie stark der Druck wird vom Westen und deswegen aktuell lieber wieder eher defensiv und ja, diese Bewegung jetzt auch bei den China-Stocks, wenn ich hatte die gehandelt, das war ja auch ein Wahnsinn. Brutal. Da kann man sich natürlich jetzt im Nachhinein auch wieder ärgern, ja, dass man da zum einen nur eine ganz kleine Position genommen hat und zum anderen dann viel zu früh raus ist, aber dass deine Aktien 50-55% an einem Tag steigen, wie Pinduoduo und wie sie alle hießen, das ist, ich meine, das ist, die Börse ist einfach verrückt aktuell.
Ja, aber wie gesagt, man muss auch im Kontext einordnen, wo kommen die Aktien her und darf dann auch selbst so einen Bounce nicht überinterpretieren, weil hey, oft, das sind vor allem auch Short Squeezes, ja, da haben auch viele dann auf fallende Kurse gesetzt, es kommt kurzfristig zu einer maximalen Gegenreaktion, aber muss jetzt auch nicht sein, dass die ihre Tiefs gesehen haben. Kurzfristig war eine Übertreibung vorhanden, aber man weiß halt auch nicht, was für eine Strategie wirklich China fährt. Ja, decken sie den Russen den Rücken? Was ist mit Taiwan? Und wenn da natürlich weitere Spannungen zustande kämen, dann werden sich da Investoren weiter einen großen Bogen machen um diese Aktien. Und dann weiß man auch nicht, ob es zu einem Gegenschlag kommt und die Dinger halt dann doch mal auf eine schwarze Liste gesetzt werden und nicht nur die kleinen, sondern halt auch die großen. Also man handelt hier auch wieder mit sehr viel Unsicherheit, aber als Trader, sage ich mal, in so einer kurzfristigen Überreaktion oft ist echt so. Also jetzt mal abgesehen von den russischen Aktien, wo die Gefahr noch viel präsenter war, dass die jede Sekunde vom Handel ausgesetzt werden können. Bei den China-Aktien, wo es dann mal kurzfristig echt absurd wurde bei den Einbrüchen, sind schon immer wieder kurzfristige Chancen, aber sollte man auch nur machen, wenn man weiß, was man tut, also gerade als berufstätiger Börsianer.
Ja, vor allen Dingen.
Da gar nicht involvieren, weil das zieht dich ja komplett raus, auch aus dem Job irgendwie, da hast du die Gedanken nur noch, da kommst du ja nicht mehr klar.
Ja, vor allen Dingen, wenn man zum Beispiel jetzt eine Alibaba oder eine Pinduoduo gekauft hat, ich meine, da geht es auch vielen so, was ich mitbekommen habe, selbst dieser Bounce um 30%, der hat nicht dafür gesorgt, dass die meisten Leute jetzt im Plus sind. Ja. Meine Nummer Pinduoduo jetzt, die war was war das? Ende 2021 war die noch bei über $200 und jetzt war sie in dieser Woche nur noch bei 23, $24, also die hat fast 90% verloren. Jetzt sind wir wieder bei $39, aber selbst Anfang des Jahres war die Aktie noch bei 60, $70 und so, also ob das jetzt eine Trendwende ist, es wurde ja jetzt ausgelöst davon, dass der chinesische Staatsrat oder so gesagt hat, dass sie doch diese Auslandslistings weiter unterstützen, dass sie in guten Gesprächen mit der SEC sind und dass sie zumindest nicht, also dass es da kein Delisting jetzt droht kurzfristig oder auch mittelfristig und so, dass es da vielleicht eine Lösung gibt. Ob das stimmt oder nicht, ja, also wie gesagt, bei der chinesischen Politik bin ich mir da auch nicht so ganz sicher. Einerseits sagen sie dann auch immer, wir unterstützen die Unternehmen und am nächsten Tag kommt dann wieder eine Milliardenklage oder sowas rein. Ja, deswegen ist das auch immer sehr, sehr schwierig. JP Morgan hatte ja dann gesagt, und das hatte dann nochmal diesen letzten Ausverkauf ausgelöst, dass die chinesischen Aktien für die nächsten, ich glaube, 6 bis 12 Monate oder
irgendwas, das ist Bullshit,
nicht mehr investierbar sind. Ja, und das haben sie natürlich, das ist aber auch immer die Sache, die mich dann ärgert, ne? Dann kommen die mit solchen Aussagen, nachdem die Aktien 80-90% verloren haben, ja, und nachdem die schon in so einer übertriebenen Abwärtsbewegung sind. Ich meine, wir haben jetzt die letzten Tage am Mond, ich muss doch gerade gucken, was war das hier für ein Tag? Das war der 10., also letzte Woche, am 14., das war ja am Montag, ich glaube, das kam am Freitag oder so raus, ich weiß es gar nicht mehr, und dann ist die Aktie ja von $45 nochmal auf 25 gefallen, ja, und dann mit solchen Aussagen zu kommen, dann kam ja noch der Lockdown in China wegen den hohen Corona-Zahlen. Aber das war dann auch schon so, ich meine, deswegen hatte ich ja auch mal kurz diese Aktie gekauft, weil wenn es dann nochmal 3 Gaps nach unten gibt und die Aktie nochmal 30-40% verlieren, ja, und ich meine, bei diesen China-Aktien war es jetzt nicht so, dass da kurzfristig ein Delisting droht, wie es jetzt bei den russischen Aktien genau, war, wo absehbar genau. war, dass da eine Handelsaussetzung jederzeit kommen kann, habe ich auch die ganze Zeit vor gewarnt. Bei diesen Aktien konnte man zumindest mit einem ganz guten Chance-Risiko-Verhältnis mit Kleingeld, mit Zockgeld, mal auf den Bounce setzen. Und
da reicht ja auch schon kleine Beträge auf bei der Bruder. Also da brauchst du nicht die riesen Summen nehmen.
Nee, da reicht 1-2% Depotgewichtung oder sowas. Also ich würde da nicht mit 10% vom Depot oder so rein, weil oder mit irgendwelchen Hebeln. Und ja, jetzt im Nachhinein war das natürlich wieder eine krasse Chance und man kann sich sagen, oh, hätte ich doch mehr gekauft, aber
Aber nur noch kurz bezogen auf JP Morgan war es ja, gell? Genau. Sie haben gesagt, nicht attraktiv in den nächsten 6-12 Monaten, aber über einen Zeitraum von 3 Jahren sind es potenzielle Multibagger. Okay. Wo ich mir auch denke, yo, das ist ja auch echt eine super Aussage. Also da siehst du die Analysten teilweise, die rennen dann halt echt den Kursen hinterher. Das ist einfach so.
Ja, da braucht man dann auch nicht zu viel drauf gehen. Ja, und vor allen Dingen, die hatten alles auf Kaufen gestuft, ja, als die Aktien bei Yepindudu bei $200 war oder so oder bei $150. Und jetzt bei $30 haben sie dann gesagt, ja, jetzt sollen wir verkaufen, weil die Gefahr zu groß geworden ist. Also das war halt ganz klar dem Trend hinterhergelaufen und das war dann auch wieder eher so eine Art Kontraindikator, aber gut, ich meine.
Das Wichtigste ist eigentlich gerade so ein bisschen einfach einen Rhythmus für den Markt zu finden. Weil wenn du jetzt auch mal schaust, guck mal, so eine PVA, die sah die letzten Tage ja konstruktiv aus, ja. Gibt ja auch so ein bisschen Bezug, war jetzt nicht der direkte Trigger, aber Intel hat jetzt auch angekündigt, diese eine oder zwei Fabriken in Sachsen-Anhalt im Wert von 17 Milliarden dort anzusiedeln. Das ist ja auch eigentlich eine gute Entwicklung für Europa, wenn wir da auch noch ein Chip-Standbein bekommen sollten, dann ist man auch nicht mehr so abhängig. Geht ja alles jetzt eher in Richtung Deglobalisierung. Auch ein Trend, den wir im Auge behalten müssen, wenn sich die Ketten vielleicht auch noch ein bisschen neu sortieren, jetzt zusätzlich durch die Russland-Geschichte. Kurzfristig sind es schöne Chancen. Jetzt guckst du dir heute an, aber auch schon wieder -5%. Und das ist halt die Gefahr, wenn mal 2-3 Erholungstage eingesetzt haben, oder da die Disziplin einfach zu haben, da nicht mehr hinterher zu rennen, dann eher auf Rotationen zu setzen, wie jetzt heute war eine schöne Rotation, die Rüstungsaktien, wie gesagt, die grünen Aktien auf einer Watchlist führen und ja, zumindest als Trader halt versuchen, so ein bisschen den Rhythmus zu finden und wenn eben Erholungen gelaufen sind, dann nicht noch hinterher rennen, weil man hat dann sehr schnell wieder diese Verluste, dann kommen diese blöden Gefühle auf, eigentlich möchte man die aktuell nicht und das Gemengelage bleibt halt extrem schwierig. Also
ja, das Schlimmste, was immer in diesem Markt passiert, ist echt den falschen Rhythmus zu haben, Trends hinterher zu laufen und dann direkt am nächsten Tag oder sogar Intraday richtig einen gezuckt zu bekommen vom Markt.
Ja. Aber so läuft es doch gerade die ganze Zeit schon.
Ja, eigentlich. So genau. Allein heute, ne, ich habe so 1-2 Kleinigkeiten bei mir im Depot gemacht und selbst die haben dafür gesorgt, auch wenn es nicht relevant ist für mein Profit Loss jetzt so groß, dass ich schlechte Stimmung habe, allein weil ich mich über mich selbst geärgert habe, da jetzt kurz was probiert zu haben, weil es wie meiner Strategie widersprochen hat, in diesen Bärenmärkten, in Erholungen hinein zu verkaufen und bei Panik zu kaufen. Deswegen, also da muss man wirklich so konsequent einfach bleiben. Und
das ist ja auch so ein Erfolgsfaktor, sage ich mal. Du kannst jeden Tag, hast alle Freiheitsgrade, eigentlich kannst du machen, was du willst, aber in irgendeiner Form musst du dich selbst erziehen und dir halt einfach klar machen, Börse ist schon ein Spiel, aber für uns ist es halt auch klares Business, mit klaren Regeln. Und gerade jetzt ist es umso wichtiger, diese Regeln einzuhalten, sonst zerbläst es dich einfach. Ja, und wenn du nicht aus den Fehlern lernst, zeigt dir dein Depot halt, du stagnierst. Im besten Fall. Und ja,
das Depot
ist ein bisschen Selbstreflexion. Ja, genau. Das Depot, der Steuertopf, da muss man reingucken. Das hält dann im Spiegel vor, Tag ein, Tag aus.
Ja, genau. Wenn man da einen großen Verlustverrechnungstopf hat, dann heißt es auf jeden Fall, dass man über seine Strategie nachdenken sollte, ne, was man vielleicht falsch macht. Aber genau, aber trotzdem ist nie, man liegt ja nie komplett richtig. Ne? Also jeder macht Verluste, das ist ja auch wichtig. Ne?
Das gehört dazu, aber die Kunst ist dann halt einfach, diese klein zu halten, da nicht immer in die Hoffnung übergehen, sondern ja, die Karten und wenn man mal Gewinne hat, auch die Bereitschaft haben, die laufen zu lassen. Dann, wenn man da ist, ist man schon sehr weit. Das sind echt so blöde, pauschale Aussagen, die man überall irgendwo liest, kann ich auf alles anwenden, Börse. Aber es ist halt so.
Genau. Ja, es ist so einfach ist das. So. Aber wir können nochmal, bevor wir auf einzelne Aktien nochmal zu sprechen kommen, wie siehst denn du jetzt den Gesamtmarkt, wir haben ja gerade eben schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Ich habe so das Gefühl, wir sind so ein bisschen am Scheideweg. Ich meine, die
Ja,
Nasdaq
klar.
ist jetzt an der
Ja.
14.000er-Marke. Der DAX hat so eine Gegenbewegung gehabt, aber gleichzeitig, und das ist ja das Interessante, sind ja viele Aktien jetzt davor oder dabei, die 20-Tage-Linie so als kurzfristigen Indikator nach oben hin zu durchbrechen. Wir haben viele Aktien, die so die Abwärtstrends gebrochen haben oder kurz davor sind. Und das kann natürlich auch schon sein, dass wir da jetzt weiter nach oben ziehen, obwohl, und das ist ja das Schwierige an der Börse, obwohl eigentlich die Umgebung gerade nicht dafür spricht, dass wir weiter steigen. Ja, aber Börse handelt immer die Zukunft und oft steigen Märkte, obwohl man denkt, hey, das kann doch gar nicht sein, hier ist ja alles schlecht gerade. Und oft fallen Börsen und man denkt, das kann doch gar nicht sein, hier ist doch alles gerade hier blauer Himmel und so. Und das ist gerade das Verrückte halt. Ne? Wir haben Krieg, wir haben eine Fed, die Zinsen erhöht und so weiter. Trotzdem hält sich der Markt ganz gut. Vielleicht ist ja auch schon alles Negative eingepreist, ja, und es geht jetzt weiter nach oben. Also ich bin mir insgesamt gerade sehr unsicher. Ich halte beide Szenarien für möglich, aber vielleicht kannst du ja noch was dazu sagen.
Im Endeffekt ist es halt wieder so diese klassische Wall of Worry, die Angst der Unsicherheit, an der der Markt gerade so hochläuft. Und die Phasen, die sind halt richtig eklig, weil das ist der maximale Pain Trade. Einerseits, man muss ja auch sehen, in Bezug auf den US-Markt, viele Fondsmanager sind inzwischen schon stark auch unterinvestiert. Wir haben gesehen zuletzt auch CNN Fear and Greed. Also wir waren ja echt teilweise schon stark im Vier-Bereich. Also die Voraussetzungen sind hier schon durchaus gegeben. Auch das Verhalten einiger Aktien mit den Bodenbildungstendenzen, dass wir jetzt wirklich die Tiefs gesehen haben. Es ist halt schwierig. Also im Endeffekt, was macht man daraus? Man muss jetzt mal gucken, wie es halt weitergeht. Wie gesagt, diesen kurzfristigen Fahnenstand kann ich nicht mehr hinterherrennen. Oft ist dann so, die ersten Rückläufer zeigen, wie nachhaltig das Ganze ist. Innerhalb der jetzigen Phasen, wenn die Phase bullisch und gesund bleibt, wird es aber auch sehr schnell wieder fast Tag ein, Tag aus in irgendeiner Form neue Trading-Setups geben. Einerseits sind es die Aktien, die eine Erholung anlaufen, gerade in einem ausverkauften Zustand heraus sind das diejenigen, die den Takt angeben. Dann aber wiederum in so einer fortgeschrittenen Erholung siehst du auch gerne direkt, wie der Schwenk auf Bullenaktien gelegt wurde oder gelegt wird, zunehmend stärker. Hapag-Lloyd hatte jetzt auch einen sehr schönen Ausbruch die letzten Tage. Da gibt es auch einige Aktien, die zuletzt sich wirklich gut gehalten haben. Wenn man da mal die Watchlist sich anschaut, 2G Energy ist in einer ganz guten Position. Eine Adesso hat das Ganze auch brutal gut weggesteckt. Diese ganze Korrekturphase, die ist jetzt schon wieder in Schlagweite zum Allzeithoch. Das sind alles mögliche Kandidaten, die, wenn es jetzt wirklich weiterziehen sollte, dann sofort gespielt werden könnten. Dann probiert man wiederum erste schärfere Rücksetzer, möglicherweise bei den Zyklikern auszunutzen. Im Automobilbereich, ja, Vitesco, verschiedene Zulieferer oder eine Siltronic, solche Aktien, die jetzt einfach stärker unter Druck geraten. Oder halt dann Nachzügler-Titel, ja, die eben von ihren Tiefs heraus noch nicht so eine starke Erholung geliefert haben. Man muss flexibel bleiben. Jetzt gerade sieht man ja, wie eher wieder dieses schwache Muster sich immer stärker bemerkbar macht, auch bei Einzelaktien. Ja, wenn jetzt nur der DAX schwach wäre und der Großteil des Marktes würde sich dem Ganzen widersetzen, wäre es auch schon wieder eine erste positive Indikation. Das sind gerade so ganz kleine Entwicklungen, auf die man Wert legt oder beobachtet und daraus dann Schlüsse zieht. Aber ehrlich gesagt, also heute werde ich eh nichts mehr kaufen für den, weil wir einfach das Wochenende dazwischen haben. Und wenn wir uns das nüchtern bewusst machen, wir können es in die eine oder andere Richtung argumentieren. Und wenn ich Gewinnpuffer habe, möglicherweise kann ich noch was machen. Wenn ich jetzt aber sage, okay, ich habe eher wieder meine Cashbestände hochgefahren. Wenn es heute in Einzelaktien zu einer stärkeren Übertreibung kommen sollte, ja, wenn eine PVA jetzt nochmal in Richtung -10% geht, ohne irgendwelche krassen News, vielleicht dann auch noch ist da irgendwie noch der Verfallstag mit drin, dann könnte ich sagen, okay, ein, zwei Positionen kaufe ich in diese eklatante Schwäche hinein, aber -5% ist alles noch viel zu kontrolliert und ja, Wochenende steht bevor. Man sieht über die letzten Tage, diese Gespräche haben bis jetzt zu nichts geführt. Wenn man schaut, wie krass es da weiterhin abgeht, ist auch fraglich, ob da so schnell was kommt. Sicherlich, der Druck auf Russland bleibt auch bestehen, aber dadurch wird auch ein Putin immer noch unberechenbarer. Es ist einfach, ja, kann es immer nur wieder betonen, ein Umfeld geprägt von hoher Unsicherheit und ja, es ist eben immer noch die Gefahr, dass wir nochmal weiter runterrutschen. Zwar mit nicht so einer hohen Eintrittswahrscheinlichkeit, aber der Impact darauf ist halt weiterhin extrem. Weil, ich weiß nicht, habe ich es vorher schon gesagt, guck mal, diese Zinserhöhungsphasen, ja doch, das habe ich, glaube ich, schon gesagt. Das geht ja eigentlich aus einer gestärkten Konjunkturphase hervor. Aber wie ist überhaupt gerade noch die konjunkturelle Verfassung? Und irgendwo haben wir ja erst dieses ganze Ding durchlaufen nach Corona und die Notenbanken haben ja auch irgendwo mehr oder weniger ihr Potenzial verschossen. Also wir sind dann wieder auf Null gegangen mit den Zinsen. Jetzt wollen wir das Ganze erhöhen. Ist es überhaupt zu rechtfertigen? Aber eigentlich lässt die Inflation auch nicht was anderes zu. Also das ist so alles gerade an Messers Schneide. Allein das mahnt eigentlich schon zur Vorsicht. Ist einfach
zu
so.
viele verrückte,
Ja,
verschiedene Signale, um da
es
überhaupt
ist
noch
so.
durchzublicken. Aber genau,
Es ist so.
ein Indikator ist halt krass, dass, glaube ich, die Cashbestände der Institutionellen so
Ja.
hoch sind wie seit, ich weiß nicht, wie viele
Vor
Jahre, kann
Corona
ich schätzen.
eigentlich. Oder
Ja,
halt
das
so.
war, es ist extrem mittlerweile, ne? Und vor allen Dingen im
Ja.
Tech-Sektor komplett unterinvestiert. Und das ist ja immer das Verrückte, wenn diese Schalter umgelegt werden, dann verstehst du nicht mehr, was hier überhaupt passiert, wie Aktien jeden
Ja.
Tag steigen können. Wir hatten ja diese Phase auch dann, ich glaube, vor 1,5 Jahren oder so, wo die Nasdaq einfach, ich bin jeden Morgen aufgewacht und habe gewusst, Nasdaq Future bestimmt wieder plus 0,5%. Es war jeden Tag so einfach, ja, weil einfach irgendwie durchgehend Geld reingeflossen ist. Jetzt fließt sehr lang Geld rausgeflossen, aber wenn sich das halt wieder umdreht, dann steigt der Markt, obwohl die Nachrichtenlage schlecht bleibt. Aber ob das jetzt der Fall ist, schwer zu sagen. Ja, und heute der Tag ist halt echt schon wieder ernüchternd und viele Aktien schon ganz gut am Bröckeln, aber da jetzt hinterher zu jetzt schon zu kaufen, bin ich auch nicht bereit. Ich überlege sogar jetzt bei meinen bestehenden Positionen hier so E-Commerce und grüne Aktien. Irgendwie fehlt so die Dynamik, ne? Vielleicht baue ich sogar da eher noch mal ein bisschen ab und gucke dann nächste Woche. Also ist echt schwierig. Das, was sich so mit am besten hält, hast du ja gerade gesagt, ne? Du hast ja ein paar IT-Dienstleister schon erwähnt. Bechtle hat ja heute auch noch mal ein Ad-Hoc rausgebracht mit, ich glaube,
Ja.
die Zahlen wurden bestätigt. Rekord, Auftragsbestand und finde ich echt mega spannend. Die Aktie ist ja auch jetzt in einer schönen Bodenbildungsphase oder hat diese schon beendet, ist historisch jetzt eigentlich aktuell günstiger bewertet, wenn man sich so die Schätzungen anschaut fürs Ergebnis dieses Jahr und das Umsatzwachstum und so. Also das könnte mittelfristig weiter nach oben laufen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also sie haben ja sich geäußert, dass erste Halbjahr noch von Lieferengpässen spürbar betroffen sein dürfte. Aber dann ab Sommer könnte sich die Lage entsprechend schrittweise entspannen. Und positiv hervorzuheben ist ja eigentlich auch der Auftragsbestand, der mit 80% über dem Vorjahr lag. Also eigentlich eine ganz gute Ausgangssituation. Wie gesagt, IT-Dienstleister dürften weiter gefragt sein. Auch zum Beispiel das Thema Cybersecurity. Und hey, im Kontext gesehen, so viel hat eine Bechtle jetzt ja auch von den Tiefs noch nicht gemacht. Und man sollte nicht immer so den Anspruch haben, direktes Tief oder so zu treffen. Jetzt hat sie die erste Bewegung gemacht. Wir hatten die Aktie zum Beispiel auch letzte Woche im Podcast angesprochen, sogar live gekauft. Gab einen kleinen Move, hätte dynamischer sein können. Aber ja, wenn die jetzt vielleicht auch 2 Tage seitwärts läuft und dann weiter nach oben zieht. Also das Schöne ist ja, wir schauen nicht nur auf einen Markt oder auf einen Index. Wir haben ein Universum von Aktien und da ergeben sich immer wieder neue Chancen. Aber ja, Bechtle gehört auf die Watchlist. S&T hat, ich glaube, auch angesprochen. Da gab es ja zuletzt jetzt auch ein Feedback von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, dass eigentlich
Ja.
an diesen Short Attacke nichts dran ist. Die Aktie pendelt sich jetzt auch schön ein nach dem Upgap. Hier habe ich aktuell auch eine Position. Die ist auch nicht zu verkennen, eben auch bewertungstechnisch gegenüber einer Cancom oder einer Bechtle. Cancom selber hat schon deutlich stärker sich erholt. Also da wäre ich beim Fokus eher bei Bechtle oder gerade bei einer S&T. Ja, ist auf jeden
Nagarro war auch
Fall
recht stark, glaube ich. Ne? Die hatten auch ganz gut
Nagarro.
Salzzahlen.
Ja, Allgeier hat sich leider, hey, Allgeier hat dich genau erwischt am Tief eigentlich. Habe ich dann halt auch in die Erholungsphase zu schnell gegeben. Das sieht man teilweise mal wieder. Wenn man die Dinger trifft, klar, einerseits will ich schon auch was mitnehmen. Ich habe versucht, gewisse Dinge schon auch auszureizen. Aber wenn man gut trifft, hey, das sind oft so wertvolle Einstiege, wo du so schnell 30, 40% plus machst. Unglaublich. Und dann, wenn die halt angelaufen sind, jetzt kannst du da nicht mehr hinterher rennen, gell? Das ist halt immer so die Krux. Also da muss man immer versuchen, ein bisschen den Spagat zu halten. Ja, die guten Einstiege möglichst lange zu halten, ein bisschen was eincashen fürs Ego, für den Kopf. Aber dann hat man immer noch ein bisschen was im Spiel und das ist wichtig. Ja, dann hat man auch nicht so schnell immer den Drang, was zu machen, wenn es dann solche Tage gibt wie gestern oder vorgestern.
Hast du sonst noch irgendwelche interessanten Aktien
Ja,
am deutschen Markt?
also Data Group wäre ja auch in die Kategorie reinzupacken, IT-Dienstleister. Die letzten Zahlen waren top und die hält sich auch deutlich besser wie der Rest, wenn es dann hier mal nachhaltig über 90 gehen sollte. Auf jeden Fall auch, wäre eine der Bullenaktien, die dann ja, sage ich mal, in der nächsten Erholungsphase auch wieder stärker gespielt werden könnten. Ja, also der Blick eher auf die starken Aktien. Ja, der Trigger bei den Rüstungsaktien, der lief heute. Da würde ich jetzt aber nach dem Anstieg auch nicht mehr hinterherrennen. Die sind ja schon auch echt gut gelaufen. Das sind auch, wären eher so Tagestrades dann gewesen. Ja, Aixtron hat sich auch ganz gut gehalten, ist dabei, 200-Tage-Linie zurückzuerobern. Was mir auch
Könnten ja
echt
auch von
gut.
der Intel, könnten ja auch von der Intel-Fabriken so
Ja.
ein bisschen profitieren und so, ne? Aber vielleicht wird das
Ja.
ja auch gespielt, das Thema. Ist ja
Also
so
was
ein
mir
Zulieferer für Chip-Industrie.
auf jeden Fall. Und was ich echt auch sagen muss, bei einer Aumann-Aktie ist zwar immer noch nicht viel passiert, aber die hat es jetzt auch recht schnell wieder berappelt. Ja, durch das, dass die Indizes zwischenzeitlich ja echt schwach waren, der Gesamtmarkt. Zuletzt hat es die immer wieder runtergezogen. Aber irgendwie berappeln sie sich immer wieder aufs Neue ganz gut gerade. Also so ein bisschen Kursstabilität ist vorhanden, ist kein Grund, die jetzt zu kaufen. Aber wenn hier mal Stärke reinkommt, so über 17, wird es dann echt interessant. Man hat ja auch schon einen hohen Auftragsbestand, der jetzt auf das Segment E-Mobility zurückzuführen ist. Im Jahr so 22 könnte man ja auch dann den Turnaround vollziehen. Also auf sowas achte ich dann schon auch. Also selbst wenn die Aktien noch nicht gelaufen sind, ist ja dann auch das Gute. Aber sie zeigen doch erste positive Zeichen. So hat man immer noch gewisse Titel, mit denen man dann auch auf Stärke reagieren kann, wenn das Szenario natürlich dann vom Titel selber auch angenommen wird. Also das sind alles Entwicklungen, die beobachte ich schon ganz genau.
Und das Thema Cyber Security merkt man auch jetzt, dass das immer wieder mehr in den Fokus rückt. Wir haben
Ja,
ja hier in Deutschland
definitiv.
die Secunet.
Secunet.
Ich weiß zwar nicht, ob die jetzt wirklich davon schon dieses Jahr profitieren. Die hatten ja eigentlich echt einen schlechten Ausblick für dieses Jahr.
Ja.
Aber ob da jetzt dann doch vielleicht sogar schon eine
Ist halt auch
Prognoseerhöhung
Fantasie
wieder
jetzt einfach
kommt.
wieder. Weil, weißt, die Cyber, also der Krieg wird ja, denke ich, auf der Ebene sich auch immer stärker bemerkbar machen. Und in gewissen Phasen reicht halt auch eine gute Story. Und sagen wir so, das Unternehmen selber hat ja dann auch eine hohe Planungssicherheit, weil ja viele Aufträge auch von Seiten des Staates kommen. Ja, hat ganz gut korrigiert. Also wäre auch so eine Aktie, die durchaus noch weiteres Potenzial besitzt. Ich muss mir gerade mal den Chart angucken.
Ja, ich glaube,
Gab
die
es ja
hilft.
zuletzt auch ein Buy-Rating. Ja, die läuft eigentlich schön sauber. Ja, konsolidiert das Ganze aus. Der nächste Push so über 430 könnte da auch nochmal schnell Richtung 500, vielleicht 550. Ja, also manchmal reicht dann auch eine gute Story. Oder wenn man sieht, hey, in Amerika, am US-Markt, ich glaube, Palo Alto und wie sie alle heißen, die sind ja zuletzt auch wieder gut gelaufen. Die Wechselwirkungen sind da. Und das ist ja das Schöne auch, wenn man nicht nur auf den Chart guckt, sondern ein bisschen weitere Informationsebenen hinzunimmt, da wird das Ganze dann viel interessanter, das Spielchen.
Ja, zum Beispiel CrowdStrike ist ja da einer der führenden Anbieter und die hatten als eine der wenigen auch sehr positiv auf die Quartalszahlen reagiert. Die wachsen sehr, sehr stark. Ich glaube, das war, ich weiß gar nicht, das waren auf jeden Fall über 50%, glaube ich, noch Umsatzwachstum. Die wachsen ja deutlich stärker als eine Secunet. Ist zwar immer noch extrem hoch bewertet, aber ja, die ist jetzt wieder hier am Jahreshoch bei über $200 jetzt. Gestern auch extrem stark gewesen. Könnte, also dieses Thema könnte halt auch wieder gespielt werden. Und wenn der Markt freundlicher wird, dann vergisst er auch schnell mal wieder die Bewertung. Und dann wahrscheinlich auch eine Cloudflare kann er wieder hochlaufen und so. Ich habe beide Aktien mit kleinen Positionen auch im Langfristdepot, habe auch eigentlich vor, die aufzustocken, aber ja, ich warte da noch mal ein bisschen auf. Vielleicht korrigieren sie auch noch mal, dann würde ich in die Schwäche hinein aufstocken. Und ich hatte ja auch angekündigt, ich werde ein, zwei neue Aktien bei mir mal ins Langfristdepot kaufen. Und da wäre eine Aktie, die ich mega spannend finde, die auch massiv korrigiert hat. Ich gucke gerade mal von wo. Nämlich Shopify. Man kennt ja wahrscheinlich jeder der Anbieter, E-Commerce-Anbieter, wo ja, mit vielen, vielen großen Firmen, selbst Tesla und so hatten Shopify-Shop, aber auch viele kleine Händler und so weiter. Sie sind sehr aktiv in jetzt Bereich auch NFTs und so wollen sie anfangen. Also ganz, ganz viel. Und die Aktie, die hat es richtig zerlegt. Die hat zwei Drittel verloren, weil die war abstrus hoch bewertet. Ich schaue gerade noch
Ja,
mal
die war
rein.
ja am Hoch in US-Dollar bei 1700 roundabout und
Ja.
am Tief
Tief
bei
war sie jetzt bei
500.
500. Die hat jetzt, ich habe ja den Bounce mitgenommen im Trading Depot ein bisschen. Der hat jetzt von
Ne?
500 ist er wieder auf 600, 650 hoch fast. Das ist schon krass. Also
Shopify. Schön 1000 Shares geladen, oder wie es sich gehört?
Genau. Ja, kleine Position. So ja. Kleine Position, 1000 Stück. Nee, schön wär's, schön wär's. Die hat jetzt einen Börsenwert von 82 Milliarden, also war sogar jetzt nur noch bei 70 Milliarden oder sowas am Tief und machen dieses Jahr um die 6 Milliarden an Dollar Umsatz und die Schätzungen sind halt echt sehr optimistisch. 2025 sollen es 15 Milliarden Dollar Umsatz sein. Dieses Jahr werden 6 Dollar Gewinn pro Aktie erwartet. Der Gewinn wird extrem dynamisch steigen, laut Analysten, auf 2025 44 Dollar pro Aktie. Und wenn das so stimmt, wäre es gar nicht mehr so teuer. Und ich habe mir mal so den Verlauf angeschaut. Die Aktie hatte immer, also bei Unternehmen, die stark wachsen, wo jetzt noch nicht so der Fokus auf Gewinn ist, da macht es immer mal mehr Sinn, so ein Enterprise Value zu Sales Verhältnis zu sehen. Also im Endeffekt Kursumsatzverhältnis, aber abgezogen um, also korrigiert um Schulden beziehungsweise um Cash. Und da war die Aktie immer so bei einem KUV von 15 bis 20. Dann kam halt Corona und dann sind ja viele Aktien massiv gestiegen. Und das KUV ist dann bei Shopify irgendwann auf 60 gestiegen. Ja, und das war natürlich, das hatten wir auch bei Cloudflare und Co. Die hatten sogar, glaube ich, ein KUV von 100. Dementsprechend wurden die Aktien jetzt in den Boden gerammt. Weil das
da darfst du halt auch nicht rein investieren.
Das ja, ist genau, in sowas dann, das sind halt Momentum-Plays. Ja. Und wer da dann investiert da oben, der wird sehr lange erstmal unter Druck sein mit der Position. Aber jetzt ist das Enterprise Value Sales Verhältnis eben wieder auf 15 gefallen und damit sogar am unteren Ende der Spanne. Und das finde ich jetzt schon wieder relativ spannend. Klar, es kann sein, dass jetzt dieses ganz stürmische Wachstum nicht mehr da sein wird, aber jetzt kann man langsam den Fokus auf Profitabilität setzen. Ich glaube, Shopify kooperiert dann auch irgendwie mit im Metaverse und so. Also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten noch für das Unternehmen. Und ich finde auch den CEO richtig cool, dass er mal die Podcasts von ihm anhört. Das ist mega spannend. Und das Gute ist, ich habe das jetzt mal hier den Chart offen vor mir, müsst ihr euch mal anschauen. Der Abwärtstrend, der wurde jetzt in den letzten 2 Tagen meiner Meinung nach geknackt. Selbst wenn wir nochmal die 600 Dollar jetzt testen sollten, könnte der Abwärtstrend und die 500-Dollar-Marke erstmal als vorläufiges Tief halten. Und deswegen werde ich jetzt hier eine erste Position mal kaufen bei der Aktie. Und falls es weiter korrigieren sollte, wäre das für mich ein Kandidat, da immer nachzukaufen. Das Interessante ist ja, das habe ich, glaube ich, letztes Mal auch schon erwähnt, dass viele E-Commerce-Unternehmen und auch Shopify damit rechnen, dass die Dynamik im zweiten Halbjahr wieder zunimmt. Wir haben ja jetzt aktuell immer noch diese schweren Vergleichswerte von dieser Pandemiezeit. Und die werden dann gegen Ende des Jahres sich langsam verbessern. Also das Wachstum wird dann auch wieder zunehmen im Jahresvergleich, weil es eben diese Sondereffekte nicht mehr gibt. Und deswegen, also ich finde Shopify, klar, die sind immer noch nicht günstig bewertet. Jetzt so, wenn man sich so das KGV oder sowas sich anschaut, das ist extrem hoch. Aber Enterprise Value Sales und so weiter, das sieht ganz gut aus. Und die Aktie als Unternehmen wächst auch noch immer stark. Muss man gerade schauen, was so die Rule of 40 und so bei der Aktie ist
das bei Ding 60, ist halt,
60, 67, sowas.
Ja, aber das ist halt genau eigentlich der Punkt. Da kommt es halt drauf an, welchen Zeithorizont habe ich. Ja, wenn ich jetzt irgendwie auf Wochenkerzen trade im großen Picture, dann passt alles mittelfristig. Aber die hat jetzt halt in 3 Tagen von ihrem Tief auch knapp 30% gemacht. Genau. Gell? Und ich sag mal, unter Trading-Gesichtspunkten ist es mit Vorsicht zu genießen, weil wenn man halt sieht, wo die Aktie herkommt, dann darf man auch so einen Bounce nicht überinterpretieren. Also ich sage mal, richtig interessant wird's, wenn, sage ich mal, die erste Konsolidierung durchlaufen wird und diese eben stärker über die Zeitachse erfolgt, weniger über die Preisachse. Ja, das läuft ein bisschen seitwärts und dann kommt sozusagen der nächste Push nach oben. Mhm. Das wäre ja das erste trendbestätigende Signal dann wirklich in die Gegenrichtung. Und klar, wenn man Pech hat, zieht es halt jetzt nochmal 2 Tage in der Intensität weiter, aber ich finde halt so, wenn man jetzt rein tradingtechnisch schaut, ja, und sage ich auch mal eher den Tageschart im Fokus hat, Chance-Risikotechnisch, dass vom jetzigen Niveau nochmal 30% draufgepackt werden gegenüber dem Rücklauf Richtung 10%, ist halt nicht unbedingt gegeben, gell?
Also nee, das, genau.
Da muss man also immer ein bisschen vorsichtig sein. Nee, ja. Aber das sind ja genau die Titel. Also jetzt wird stark differenziert und es wird hier extrem gute Chancen geben im Tech-Bereich bei Aktien, ja, wo jetzt eben die Übertreibung nach unten stattfindet und die auch zahlentechnisch weit überzeugen. Und es gibt halt die Luftnummern, die eben ja, teilweise immer noch mit einem KV30 bewertet werden, obwohl sie 50, 60, 70% vom Hoch verloren haben. Und da muss man jetzt halt Stockpicking betreiben, eine Watchlist erstellen. Und ja, wenn es dann die ersten schärferen Pullbacks gibt, ist interessant, werden die gekauft, dann wären das schon die ersten möglichen Kaufsignale oder schöne relative Stärke in der nächsten Schwächephase. Und das ist dann so die richtige Bewährungsphase. Weil der Bounce kann ja jetzt eigentlich auch nur ein kurzer Snapper im voll intakten Abwärtstrend sein. Also das reicht mir noch nicht, um hier jetzt von einer möglichen Trendwende zu sprechen. Aber das ist auf jeden Fall auch eine Aktie, wo ich sage, die gehört auf die Watchlist, auch vom Geschäftsmodell her.
Ja, also wie gesagt, es wäre für mich jetzt auch so ein Kandidat, beim kleinen Rücksetzer dort mal die erste Position zu kaufen, aber da plane ich weitere Käufe ein. Also aus Trading-Gesichtspunkt, wie gesagt, ich habe die Aktie gestern verkauft, ja, deswegen ist es schon, aber genau, du hast recht, es kommt ja auch immer dann auf den Zeithorizont einfach an, und wenn man die Aktie sich jetzt ins Langfristdepot legt, dann muss man da oder darf man sich jetzt auch nicht dann direkt den Kopf zerbrechen, nur weil die Aktie mal 3 oder 4% oder 5% fällt, ne? Das ist ja auch ganz wichtig.
Ja, und wenn man es geschafft hat, sage ich mal, diesen Abwärtstrend, weißt du, dass man den nicht mitgemacht hat, und dann ist es ja auch schon mal sehr gute Ausgangssituation, wenn man sich jetzt mit einem Neueinstieg beschäftigt. Also das ist ja schon mal sehr, sehr gut. Und dann plus minus 10%, wenn eher Richtung 100% Kurspotenzial winken, auf Sicht von einigen Wochen. Ja, da darf man dann auch nicht zu geizig werden mit den Limits. Aber man muss halt immer schauen, okay, welche Strategie verfolge ich, und nicht zu sehr vermischen und da entsprechend dann halt handeln, ja.
Genau, da sind wir ja schon wieder fast durch. Wir haben noch eine ganz interessante Frage hier gehabt vom Sebastian. Wäre nicht aktuell ein guter Zeitpunkt, um energieintensive Unternehmen aus dem Stahlsektor, aus dem Chemiesektor zu shorten, also leer zu verkaufen, auf fallende Kurse zu setzen? Vor dem Hintergrund massiv steigender Gaspreise oder allgemein wahrscheinlich Energiepreise? Wenn ja, würdet ihr die Aktie direkt leer verkaufen? Oder über welche Produkte würdet ihr das machen? Das ist natürlich eine ganz interessanter Gedankengang, sage ich mal. Und der kann meiner Meinung nach funktionieren, muss aber nicht funktionieren, denn ich glaube, da kommt es vor allen Dingen drauf an, wie diese Unternehmen die steigenden Preise weitergeben können. Ne? Oder wie siehst du das?
Genau, also, oder man muss halt schauen, ja, spricht man von einem Erzeuger wie von einer Salzgitter oder spricht man von einem Stahlhändler wie eine Klöckner & Co., das zum einen. Dann die steigenden Energiepreise sprechen eher gegen das Geschäftsmodell. Dann muss man aber auch wiederum gucken, was macht der Stahlpreis selber? Ja, und wenn der Stahlpreis eben sehr stark am Steigen ist, kann das auch dessen zu einem gewissen Grad kompensieren. Wenn wir das jetzt mal außer Acht lassen und das Ganze einfach allgemein auf einen Short Trade projizieren, man muss halt immer klar sich machen, ein richtig physischer Leerverkauf, da beantragst du ja zum Beispiel bei unserem Broker V-Trade eine Leihe, ist mit höheren Fixkosten verbunden und du hast sie dann auch einen gewissen Tag X und da musst du die Aktie zurückgeben. Ja, und im Endeffekt, die Differenz ist entweder dein Gewinn oder dein Verlust. Also ich in dem Fall würde, wenn ich eine Aktie, sage ich mal eine liquide Aktie bis zum TecDAX, also SDAX, MDAX, TecDAX, die würde ich über ein ganz normales Zertifikat einfach shorten. Das ist der beste Weg. Du kannst maximal das verlieren, was du eingesetzt hast. Ja, sagen wir mal Worst-Case-Szenario, du shortest eine Glöckner-Aktie, Leerverkauf, klassisch, physisch, dann kommt der Worst-Case, der schwarze Schwan, und Glöckner wird übernommen. Und wenn du halt physisch drin bist, dann ist halt dein Verlustpotenzial unbegrenzt. Ja, und im schlechtesten Fall kriegst du irgendwann den Margin Call. Du bist
erledigt. GameStop lässt grüßen, ja.
Zum Beispiel. Wenn du jetzt aber das Zertifikat nimmst, kannst du eben nur maximal das verlieren, was du eingesetzt hast. Und das finde ich im Short-Bereich eigentlich gar keinen schlechten Ansatz, weil du eben immer in die blöde Konstellation kommen kannst, dass du theoretisch mehr, dass der Verlust unbegrenzt hoch ist. Ja, und um sich dem gegenüber zu schützen, würde ich auch immer das Zertifikat einem CFD vorziehen. Und da gibt's inzwischen ja wirklich viele gute Derivate mit einem engen Spread, die fair getaxt werden bis 5:30 oder bis 10 Uhr mit niedrigen Kosten. Also ich würde nicht den Leerverkauf machen, ich würde auf einen Short-Derivat. Ein Zertifikat, Open End, irgendwo dann, dass der Basispreis gleich dem K.O.-Wert entspricht. Und ich würde es mit so einem Vehikel dann versuchen umzusetzen.
Ja, genau. Also ist, glaube ich, auch meistens der bessere Weg. Und auch für die meisten ist es ja eh mit einem direkten Leerverkauf gar nicht umsetzbar, weil die wenigsten haben einen Broker, wo das überhaupt geht. Aber grundsätzlich ist Shorten sehr viel schwieriger als man denkt, weil Aktien eben sehr viel häufiger steigen als fallen. Und auch wenn man oft denkt, dann ist es ja sehr logisch, dass die Aktien fallen müssen, ist es eben oft nicht so. Ich spreche aus Erfahrung, ja. Deswegen, und es gibt jetzt auch zum Beispiel wieder genügend Beispiele. Zum Beispiel Siltronic hat das, glaube ich, gemeldet. Die haben zwar gesagt, die steigenden Rohstoffpreise und Energiepreise belasten sie sehr stark, aber das wird überkompensiert durch steigende Verkaufspreise von ihren Wafern und so weiter. Also das ist nicht hier so ganz einfach. Und auch die Stahlpreise sind ja weiter extrem hoch und man muss auch prüfen dann, wie sind so die Verträge, die eine Salzgitter oder, keine Ahnung, Klöckner und wie sie alle heißen, was für Verträge haben die abgeschlossen mit den Energielieferanten? Sind das fixe Verträge? Haben die sich abgesichert und so? Das ist nicht so leicht zu beantworten. Ich glaube, Thyssen hatte jetzt zuletzt aber gesagt, dass der Ukraine-Krieg schon für Probleme sorgt und die Aktie ist abgestürzt. Also in dem Fall hätte es funktioniert, aber pauschal das jetzt zu sagen bei Unternehmen aus der Chemiebranche und so, weil auch, ich glaube, diese Basischemieprodukte teilweise im Preis massiv gestiegen sind und das kann dann sein, dass die Marge, obwohl die Energiekosten weiter steigen, sogar besser wird bei einer BASF und Co. Das müsste man, also wenn man sowas mit so einer Idee irgendwas leer verkauft, müsste man da, glaube ich, stärker und besser recherchieren, wie das Unternehmen da aufgestellt ist und so. Oder wenn man das einfach so probiert, dann sollte man sich da auf jeden Fall Stops setzen, irgendwie, wenn dann Abwärtstrends geknackt werden, dass man dann halt einfach wieder rausgeht, weil man gegebenenfalls einfach daneben liegt. Wir haben ja auch gedacht, die ganzen Autobauer, die sind durch die Chip-Knappheit massiv unter Druck geraten und die haben ja ein riesiges Absatzproblem und können nichts produzieren, die Bänder stehen still, ja, Pustekuchen, die haben ja alle Rekordgewinne eingefahren, weil die Marge einfach so stark gestiegen ist, weil sie alles in ihre Premium-Autos gesteckt haben. Also manchmal ist es eben nicht so leicht, wie man denkt, ne, dass dann die Unternehmen direkt leiden oder dass die Aktienkurse fallen. Und oft kann es eben auch so sein, dass eben auch schon vieles eingepreist ist. Deswegen, da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Aber klar, man kann sowas probieren. Und ich würde dann auch am ehesten so ein Turbo-K.O. einfach nehmen, wo man dann weiß, was man maximal verlieren kann.
Guck mal, das Hauptproblem ist doch, und es zeigt sich doch jetzt auch wieder eindrucksvoll, was macht Shorten so unglaublich schwierig, gerade über mehrere Tage? Diese heftig ekelhaften Konterbewegungen. Du kriegst es teilweise so wieder um die Ohren gefetzt und das hältst du halt in der Regel nicht aus. Ja, du gehst short irgendwo, im besten Fall natürlich in der Gegenbewegung, nicht prozügig, wenn dann erstmal die neuen Tiefs gerissen sind und die Aktie schon einen Tag vorher schwach war. Aber wenn dann halt kurzfristig dieser starke Angebotsüberhang sich beschleunigt, wo wir ja dann auch schon wieder eher auf Rebound-Jagd gehen, kommt dann eben der Snapper. Und den Snapper dann auszuhalten, das macht Shorten halt über mehrere Tage brutal schwer, wenn du nicht echt einen guten Einstieg bekommst. Und wenn ich es mir überlege, ich glaube, ich habe mein Geld mit 98% nur mit Longs gemacht.
Ja, ich auch.
Es ist einfach so. Ja, also deswegen, es ist immer wieder, sage ich mal, von Vorteil, wenn man sein Depot vernünftig hedgen kann, wenn man sich auch mit der Seite ein bisschen auseinandersetzt, gerade wenn dann auch mal negative News kommen, dass man auch weiß, wie man vorgehen muss, etc. Aber hey, ich will mir halt auch nicht mein Leben immer unnötig schwerer machen, auch in so einer schwachen Phase Cash halten, eher auf die Übertreibungen zu schauen, weil es liegt in der Natur des Marktes, dass diese Konterbewegungen auch in so einem Bärenmarkt, die können so heftig sein und das dann auch noch durchzuhalten, das sind wir wieder bei der Seele, gell?
Ja, ich habe keine Nerven für sowas, muss ich ganz ehrlich sagen, ich versuche immer optimistisch zu sein, mit steigenden Kursen und ich gehe, wenn dann nur short bei irgendwelchen massiven vorbörslichen Übertreibungen und so weiter. Da mache ich sowas mal, aber never bet against America oder never bet against the DAX, keine Ahnung, kann man auch sagen.
Projizierst du schon auf alles.
Langfristig geht auch der DAX nach oben, ja. Also ja. Ich meine, die Zeit spielt gegen einen, wenn man short ist, zumindest bei den meisten Aktien, außer man ist irgend so ein Hedgefondsmanager, der dann forensische Untersuchungen macht zu Wirecard und weiß Gott was alles und das dann alles aufdeckt, dass da alles fake ist, das ist natürlich was anderes, aber ansonsten ist es, glaube ich, einfacher auf der Long-Seite teilweise sein Geld zu verdienen. Also das ist zumindest meine Meinung. Es gibt natürlich auch Leute, die das auf der anderen Seite machen, gibt es auch nicht genügend, aber das ist deutlich schwerer, als man denkt einfach.
Jo,
perfekt, da haben wir schon wieder die Stunde fast voll. Dann, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen.
Und cool bleiben, genau. Wertschätzen die Situation. Bei uns geht alles eigentlich wie gehabt weiter. Wir haben unser Dach über dem Kopf, wir haben Essen und Trinken. weiterhin so ein bisschen Gutes tun in der Situation. Das, glaube ich, gibt einem auch wieder was Gutes zurück. Und gucken wir mal, wie es zu Wochenbeginn die Lage ist. Nicht die Nerven verlieren, nicht zu stark FOMO generieren. Es gibt weiterhin genug Belastung. Und ja, wenn es jetzt wirklich in diese bessere Phase übergehen sollte, haben wir immer noch viele Chancen. Wenn man
genau.
schaut, wo
eben wir genau, sind, ne? Also wie gesagt, stehen,
immer cool bleiben.
Man muss nicht diesen die erste Bewegung direkt.
Oder die erste Welle auch, ja.
Genau, man kann auch dann die zweite Welle mitnehmen, genau. Weil dann kommt auch erst das große Geld wieder rein. Dieses parkt noch alles in der Seitenlinie. Deswegen muss man da keine Angst haben. Genau. Okay, super. Dann danke euch fürs Zuhören und wir entlassen euch mal so langsam schon ins Wochenende und genau. Wünschen gute Erholung. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Bis nächste Woche. Ciao.